Ja, wir dürfen ein Stück weiterfahren in der Auslegung des Sendschreibens von Ephesus, Offenbarung 2. Es ist das erste der sieben Sendschreiben, wie so oft in der Bibel. Das erste von einer Aufzählung hat ganz ein besonderes Gewicht. Und ich denke, das trifft ganz besonders auch auf dieses Sendschreiben zu. Als ich mich in der Tiefe damit beschäftigt habe jetzt oder es immer noch tue, ja, es fallen einem immer wieder neue Punkte auf. Und wir möchten heute noch einmal uns mit dieser Beurteilung in den ersten drei Versen befassen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ist es ein Lob oder ist es einfach eine Feststellung? Es ist sicher beides. Und wir möchten noch einmal versuchen, das deutlich herauszuarbeiten, was es mit diesen Punkten, die hier aufgezählt werden, über die Gemeinde in Ephesus auf sich hat. Wir haben das letzte Mal die Seite 40 besprochen und wir haben gesehen, dass alles, was aufgezählt wird, wenn der Herr sagt, ich kenne deine Werke, eigentlich heißt es wörtlich, ich sehe oder ich habe wahrgenommen, ich habe gesehen, beobachtet, wahrgenommen deine Werke, dass er damit einerseits die konkreten Werke, Taten meint, aber auch die Haltung, die zum Ausdruck kommt in einer Gemeinde bei den Gläubigen und auch die Umstände, in denen sie sich befinden. Und das kommt auch deutlich hier im Schreiben an Ephesus zum Ausdruck, dass er alle diese drei Aspekte nennt, die konkreten Taten, die Einstellung der Gemeinde, der einzelnen Gläubigen, aber auch die Umstände. Und es ist so wichtig, immer wieder sich vor Augen zu führen, es geht an die Gemeinde, aber es geht natürlich an jeden Einzelnen der Gläubigen. Die Gemeinde besteht aus einzelnen Gläubigen. Wir haben gesehen, diese sieben Punkte, die aufgezählt werden, die Bemühung oder Arbeit, Mühe, die der Herr gesehen hat, beobachtet hat, das kommt zweimal vor. Das ist der Punkt 1 und der Punkt 7, spricht beides vom selben. Dann der Punkt 2, das standhafte Ausharren, auch das bezeichnenderweise zweimal genannt, Punkt 2 und Punkt 6. Dann haben wir gesehen, der Punkt 3, das Böse nicht ertragen oder die Bösen nicht ertragen. Dann der Punkt 4, falsche Apostel bemerkt bzw. geprüft und dann auch sie als das erkannt, was sie wirklich sind, nämlich Lügner, sagt uns das Wort ganz ungeschminkt. Falsche Apostel als Lügner erkannt. Und der Punkt 5, Schweres oder Anfeindungen, Bedrängnisse ertragen, erlitten. Wir haben auch gesehen den Gegensatz, Schweres aus der Umgebung, Bedrängnisse ertragen, auf der anderen Seite das Böse nicht ertragen. Es kommt uns 1. Thessalonicher 5 in den Sinn, vom Bösen in jeder Gestalt haltet euch fern, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist ein ganz anderes Nicht-Ertragen als Unrecht ertragen, Feinde und so weiter zu ertragen. Ja, wir haben uns dann überlegt, was wird hier eigentlich gesagt? Wie steht es denn eigentlich oder an welchem Maßstab wird das gemessen, was aufgezählt wird? Was beinhaltet denn eigentlich das Pflichtenheft des Gläubigen? Und um das soll es auch heute Abend noch einmal gehen. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass man das nicht... Ich habe das bisher einfach immer überlesen. Im Sendschreiben zu Ephesus, diese Dinge, die gut waren, aufgezählt. Und dann kommt der ganz große Punkt von der ersten Liebe verlassen haben, was der Herr sehr stark betont. Es ist nicht nur eine Lappalie, es ist eine schwere Angelegenheit. Und dann noch einmal ein positiver Punkt, das mit den Nikolaiten, die nicht geduldet zu haben. Aber ich habe nie wirklich mir die Frage gestellt, an was wird das gemessen oder was ist denn eigentlich die Erwartung an uns Gläubige, was ist das Pflichtenheft? Wir haben das letzte Mal diese grundlegenden Stellen betrachtet, 1. Johannes 2,6. Ich möchte das noch einmal kurz lesen, weil das schon beeindruckt mich immer wieder, wenn ich diesen Vers lese. 1. Johannes 2,6, ein Vers über die Erwartung des Herrn an uns Gläubige. Er erwartet von uns ja, dass wir in ihm bleiben, dass wir im Wort bleiben, dass wir in der Nachfolge bleiben. Und da wird gesagt, wer das sagt, dass er in ihm bleibt, der ist der kann, nicht der kann oder der könnte oder es wäre gut, der ist verpflichtet, steht hier. Der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist, wie Christus gewandelt ist. Das ist doch ziemlich, ziemlich deutlich und wir werden innerlich gerade, schrecken wir zusammen, mir geht es so, verpflichtet so zu wandeln, wie Christus selber gewandelt ist, als er hier auf der Erde war. Und was war das herausragendste Zeichen von Christus, wie er gewandelt ist? Was würdet ihr sagen? Was war das, wenn jemand fragt, ja, wie ist denn Christus gewandelt? Was ist der wichtigste Punkt, wenn wir so wandeln sollen? Weiß nicht, was würdet ihr sagen?
Wahrheit.
Ganz, ganz entscheidend in der Wahrheit, ja. Wenn wir noch daran denken, was er selber gesagt hat, was für ihn elementar wichtig ist in seinem Leben hier auf der Erde.
Dass er den Willen des Vaters tut.
Genau. Das ist doch die... Das sagt er immer wieder, gerade im Johannesevangelium. Dazu bin ich gekommen, um nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Und das hilft uns doch sehr, um diesen Vers zu verstehen. Wir sollen so wandeln, wie er gewandelt ist. Wir wollen ja auch den Willen Gottes tun in unserem Leben und ihn erkennen. Und da sind wir auf einem sehr guten Pfad, wenn das unser aufrichtiger Wunsch ist, den Willen Gottes zu tun, dann wandeln wir, wie Christus gewandelt ist. Ich rede jetzt nicht von allen Details, von unserem häufigen Versagen und allem, aber ich bin sicher, die Schrift meint auch nicht, dass wir etwas von uns erwartet wird, dass wir sündlos wandeln, wie Christus gewandelt ist, sondern es meint hauptsächlich diesen Punkt, das Suchen und Tun des Willen Gottes. Also das ist ganz, wir sind verpflichtet dazu. Darum ist das so eine grundlegende Stelle zum allgemeinen Pflichtenheft des Gläubigen. Dann Markus 8, 34, 35, das ist nur ein Beispiel, das wird ja mehrfach genannt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann noch weiter, wer sein Leben erhalten oder behalten will oder selber gestalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, steht im Markus, an der Markusstelle noch, der wird es eben gewinnen. Auch das eine ganz grundlegende Stelle, auch das eine Verpflichtung. Wer mir nachfolgen will, der, das ist eine Verpflichtung, der wir nachkommen dürfen, sollen, wollen, mit der Hilfe unseres Herrn. Das ist unsere Ausrichtung, diese Stelle. Uns selber verleugnen, das Kreuz auf uns nehmen, das ist ein Tötungsinstrument, das Kreuz. Das heißt, es geht gegen unser Selbst, gegen unser Ego. Das sollen wir in den Tod geben und Christus nachfolgen, im Blick darauf, dass wir Gottes Willen tun wollen. Dann die nächste Stelle, so elementar wichtig, 1. Korinther 6, 19 bis 20, wo einfach die Besitzverhältnisse geklärt werden, damit die Gläubigen ihren Gott richtig verstehen. Da steht: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich wissen wir das. Aber Paulus erinnert die Gläubigen daran. Denkt daran, euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Auch eine ganz grundlegende Tatsache, wir gehören gar nicht mehr uns selber. Ein echtes Kind Gottes gehört nicht sich selber. Es kann nicht über sich verfügen. Es geht alles über den Willen seines Gottes und seines Herrn. Denn ihr seid teuer erkauft. Es hat uns jemand erkauft, aus dem Tod, aus der Finsternis erkauft. Er hat den Preis bezahlt dafür. Wir wären alleine nie losgekommen aus der Finsternis. Wir hätten kein Vermögen gehabt, das genügt hätte, um uns loszukaufen aus der Finsternis. Er hat das getan. Er hat für dich, für mich diesen vollen Preis bezahlt und jetzt gehören wir ihm und wir sind erlöst aus der Finsternis. Und da ganz eng dazugehörend zu dieser Stelle, dann noch diese Stelle 1. Petrus 2, 9. Über den Priesterdienst, 1. Petrus 2, 5 und 2, 9 eigentlich, ich lese Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Auch da wieder, wir sind auserwählt von Gott. Warum? Weil wir Glück gehabt haben und er zum Glück ausgerechnet uns auserwählt hat. Das sehen ja die Calvinisten so. Sie können nicht erklären, warum. Sie sagen einfach, Gott ist so souverän und wir sollen seine Souveränität nicht in Frage stellen. Wir haben das nicht so in Frage, aber er hat einfach uns auserwählt und andere hat er verworfen für die Hölle. Was für eine schreckliche Theologie ist das? Furchtbar. Aber es ist, dürfen wir nicht vergessen, die Grundtheologie der Reformation. Das ist eine Tatsache. Aber es ist eine unbiblische, ungöttliche, eine augustinische Theologie dem Kirchenvater der Katholiken. Obschon die katholische Kirche gar nicht so darauf beharrt, auf der Vorherbestimmung, wie das Augustinus gemacht hat. Aber er hat es von den Neoplatonisten übernommen, von den Manichäen, die aus dem Heidentum diese Lehre eingeführt haben. Alles ist vorherbestimmt. Wenn ein Blatt vom Baum fällt, ist vorherbestimmt, wo es landen wird. Es kann nirgends anders, ist alles völlig determiniert. Das ist diese heidnische, furchtbare Vorstellung des Gottes, des Demiurgen, der diese Welt gemacht hat. Er hat alles vorherbestimmt in seiner Souveränität und er will die einen in der Hölle haben und die anderen bei sich im Himmel. Wie froh bin ich, dass unser Gott ganz ein anderer Gott ist, der den Menschen in seinem Bild geschaffen hat mit einem freien Willen. Und jeder Mensch hat die Schuldigkeit vor Gott, ihm zu wollen, ihm zu glauben und hat die Möglichkeit, ihm zu glauben mit seinem Willen. Ja, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Hier wieder alles die ähnlichen Gedanken, die wir schon genannt haben. Wir sind erkauft aus der Finsternis mit einem Preis des Lebens, des Blutes Jesu Christi, das keiner bezahlen könnte von sich aus. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir sind sein Eigentum und wir haben einen Auftrag, seine Tugenden zu verkünden, das heißt, das Wesen Jesu Christi zu verkünden. Und das bedeutet nicht nur mit unseren Worten, das ist völlig sekundär, das ist auch wichtig, aber mit unserem Leben, mit unserem Wandel Christus verkündigen. Dass wir so wandeln, wie Christus gewandelt ist. 1. Johannes 2,6, der nichts anderes wollte, als den Willen seines Vaters tun. Wir sehen diese tiefe innere Zusammenhänge der Schrift. Es passt alles zusammen, auch unser Auftrag als Gläubige. Es widerspricht sich nichts, aber es sind diese grundlegenden Tatsachen. Darum zähle ich sie noch einmal auf. Das, die Stelle 2. Petrus 1, 5 bis 7, das haben wir auch genannt das letzte Mal. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich möchte doch jetzt noch, dass wir miteinander einiges an Bibelstellen betrachten können zu diesen Punkten, die aufgezählt werden im Sendschreiben an Ephesus. Wir wollen die Ermahnungen anschauen im Wort Gottes zu dem Thema, dass wir arbeiten sollen. Denn es steht ja, ich kenne deine Werke, deine Bemühungen. Deine Arbeit, die du tust. Und als letzter Punkt im Vers 3 wird es noch einmal genannt. Du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Hast nicht aufgegeben. So könnte man das auch übersetzen. Ich möchte zuerst die Stelle in Matthäus 24 aufschlagen. Auch die würden wir auch im Lukas-Evangelium finden. 24, Vers 45 und 46. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch übertragen dürften auf die Dienerschaft. Glückselig die Dienerschaft, die der Herr findet, wenn er kommt, beim Tun ihres Auftrages. Die Knechte über die Dienerschaft sind ja nicht die einzigen, die arbeiten. Das liegt ja schon in dem Wort Dienerschaft, dass sie arbeiten für ihren Herrn. Und dann gibt es eben auch Leiter oder Knechte, die dafür bestimmt sind, zu einer bestimmten Aufgabe ihnen auszuteilen, was ihnen zusteht. Also ganz klar, ganz selbstverständlich, das gehört zum Pflichtenheft der Gläubigen. Lukas 9, 62 ist auch eine interessante Stelle. Dieser bemerkenswerte Abschnitt über den Preis der Nachfolge, der letzte Vers. Jesus aber sprach zu ihm, zu demjenigen, der gekommen ist und ihm gesagt hat, Herr, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Er wollte noch seine Beziehungen pflegen zu seiner Vergangenheit, heißt das auch. Und die Ablenkungsgefahr ist riesengroß. Er wollte wieder zurückgehen und die Beziehungen noch pflegen. Und der Herr sagt ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Auch eine sehr deutliche Aussage. Das geht nicht um Option, um Wünsche, um Willen, es geht um eine Verpflichtung. Wer sagt, ich will in Christus bleiben, ich will ihm nachfolgen, der ist verpflichtet, seine Hände an den Pflug zu legen, das ist ein Arbeitsinstrument, und vorwärts zu schauen und sich nicht mehr ablenken zu lassen. Also ist das optional oder Verpflichtung zu arbeiten, auch hier ohne Zweifel können wir das beantworten. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ein unerhörter Trost, der uns da zugesprochen wird, eine Versicherung, es ist nicht vergeblich, aber gleichzeitig das unüberhörbare Gebot, am Werk des Herrn zu sein, zu arbeiten, und zwar zunehmend, nicht immer weniger, nicht immer mehr zurücklehnen und wieder mehr und mehr unsere eigenen Dinge treiben, sondern zunehmen im Werk des Herrn. Auch da nicht einfach optional, sondern ganz selbstverständlich verpflichtend. Epheser 2,10, das können wir auch auswendig, denke ich. Wir aber sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist der Grund, warum er uns herausgerufen hat, unter anderem, dass wir seine Werke tun. Und es ist so tröstlich zu lesen, dass wir nicht selber unsere Werke suchen müssen, sondern er hat sie vorbereitet. Wir dürfen bitten, dass wir in seinen Werken gehen, nicht in den eigenen wieder, sondern in seinen Werken. Aber wir tun Werke, wir tun Arbeit. Auch das ist verpflichtend für ein Kind Gottes. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Ich lese ab Vers 10b. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Nämlich dieses vorbildliche Verhalten von den mazedonischen Geschwistern, wie sie gearbeitet haben, wie sie sich selbst gegeben haben für das Werk des Herrn, wie sie auch ihre Finanzen zum Beispiel so selbstlos gegeben haben. Und sie werden ermahnt, sogar noch mehr zuzunehmen darin. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Hier wird der Fokus auf die ganz praktische Arbeit gelegt. Bisher kann man sagen, das ist vor allem geistliche Arbeit gemeint. Hier sehen wir, dass auch die ganz praktische Arbeit gemeint ist. Dass wir ja, unsere Arbeit, unseren Verpflichtungen nachkommen sollen, mit allem Ernst und mit unseren eigenen Händen arbeiten. Dann ganz ähnlich im 2. Thessalonicher, einige Seiten weiter. 2. Thessalonicher 3. Ich glaube, da habe ich eine falsche Stelle aufgeschrieben. Ich bin im falschen Buch. Drum. 2. Thessalonicher 3, Vers 7 und folgende. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Das sagt Paulus mehrmals den Gläubigen. Wir sollen ihn nachahmen. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe, Kopos, das ist das gleiche Wort wie für Arbeiten im Sendschreiben an Ephesus, mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zu Last zu fallen. Nicht, dass wir einen Nächt dazu gehabt hätten und so weiter. Und dann noch im Vers 13, ihr aber Brüder, oder Vers 12, solches gebieten wir und ermahnen wir sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit oder in der Stille arbeitend ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das tönt nach viel Arbeit, das ist so, es ist anstrengend oder es ist Arbeit. Wir dürfen Arbeit tun mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe. Es ist ganz normal für ein Gotteskind. Es ist eine Verpflichtung und nicht eine Option. Dann 2. Timotheus 2,15. Die bekannte Stelle, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Natürlich ist hier der Fokus auf die rechte Auslegung der Schrift gelegt, aber auch hier geht es um Arbeit. Niemand kann die Schrift recht teilen, ohne darin zu arbeiten, schwer zu arbeiten in der Schrift. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Verses. Das ist eine Verpflichtung für jeden Gläubigen nach seinen Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Dann 3,17, auch noch im gleichen Buch, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Auch hier der Fokus darauf, dass Gott uns ausrüsten will, gerade im Studium der Schrift, uns ausrüsten will, dass wir so arbeiten können, die Werke tun können. Aber, das ist der Fokus hier, aber die Aussage ist auch, dass wir arbeiten, dass wir die Werke tun, die er vorbereitet hat. Nicht optional, es ist verpflichtend. Dann Titus 2,14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, Jesus Christus nämlich, hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ich lese alle die Verse, dass wir ein Gespür bekommen, wie sehr das Neue Testament das betont. Die Werke, die Arbeit der Gläubigen, die schwere Arbeit, die Bemühungen, die in Bezug auf Ephesus erwähnt werden, zweimal. Aber es gehört zum Pflichtenheft der Gläubigen, noch als auch ermutigender Vers. Der letzte dazu, es gäbe noch viele andere, Hebräer 13, 21. Er, der Gott des Friedens nämlich, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Das ist wieder 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist auch verpflichtet, so zu wandeln, wie jener gewandert ist, nämlich gemäß dem Willen Gottes, seines Vaters. Damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Er möchte uns ausrüsten zu jedem guten Werk. Wir dürfen uns einfach ihm zur Verfügung geben und er wird es tun. Das ist der Punkt, der doppelt genannt wird im Sendschreiben an Ephesus, dass sie sich bemüht haben, Arbeit geleistet haben, dass sie nicht aufgegeben haben und nicht müde geworden sind in ihrer Arbeit. Wir sehen, wie sehr wir dazu angehalten werden vom Neuen Testament. Dann der ganz wichtige Punkt vom Ausharren. Bleiben ausharren. In Offenbarung 2, der zweite Punkt. Ich kenne deine Werke und dein standhaftes Ausharren. Dazu gibt es eine Fülle von Versen natürlich im Neuen Testament zum standhaft Ausharren oder zum Bleiben. Und wir wollen doch auch da wieder einige aufschlagen. Ich weiß, es ist wirklich etwas eine Bibelarbeit heute Abend, aber es lohnt sich, dass man sich diese Stellen vor Augen führt, die da so erwähnt werden im Sendschreiben an Ephesus. Markus 13, Vers 13, 13b, als stellvertretend für viele ähnliche solche Stellen. Wer aber ausharrt bis ans Ende oder bis ans Ziel, der wird gerettet werden. Ein Vers, der könnte nicht deutlicher sein. Es geht nicht um den Anfang. Der Anfang ist total und entscheidend wichtig, der richtige Anfang. Aber es geht um das Ende. Ja, was ist dann am Ende? Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Der Anfang ist wichtig, aber noch wichtiger, seht auf ihr Ende. Und da könnten wir eben viele solche Stellen lesen. Lukas 8, Vers 15 habe ich noch aufgeschrieben. Vom herrlichen Gleichnis über das vierfache Ackerfeld, der gute, fruchtbare Boden, das in dem guten Boden aber, die Saat, die dort hineingefallen ist, das sind die Gläubigen, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten. Einhalten, behalten, katecho, bei sich behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Genau das gleiche Wort gebraucht wie im Sendschreiben nach Epheser, das Hypomonä oder Hypomeno, bleiben ausharren. Dann haben wir Johannes 8, 31, auch ein Vertreter aus dem Johannesevangelium zu nennen. Dort gibt es viele Stellen über das Bleiben. Johannes 8, 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Viele sind ihm nachgefolgt und er hat sie als Jünger bezeichnet. Aber er betont, dass es auf das Ende drauf ankommt, auf das Bleiben drauf ankommt. Wir wissen Johannes 6, diese Scheidung, die es gab da. Nur weil er so deutlich gesagt hat, wer er ist, nämlich das Brot aus dem Himmel, und dass man ihn aufnehmen, essen soll, sein Fleisch essen, sein Blut trinken, das heißt, sich völlig mit ihm identifizieren und sich ihm in allem unterordnen. Nur darum haben ihn viele begonnen zu hassen, richtig zu hassen. Da ist ihm ein Widerstand entgegengeschlagen. Und viele sind weggegangen. Viele sind weggegangen. Und hier sagt er zu denen, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Sein Schreiben an Ephesus: Ich kenne dein Werk, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Absolut verpflichtend für Gläubige zu bleiben. Entscheidend, wichtig zu bleiben. Denken wir auch an die bekannten Stellen, Johannes 15 über den Weinstock. Ich bin der Weinstock, Vers 5, ihr seid die Leben, oder Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und Die Rebe kann nicht von sich Frucht bringen, nur wenn sie bleibt. So bleibt auch ihr in mir. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das Bleiben ist entscheidend, es ist verpflichtend. Dann erinnere ich auch an Apostelgeschichte 2,42. Wir wissen, was dort steht. Sie aber blieben beständig, die ersten Christen, als sich die Gemeinde formierten. In der Apostellehre, im Gebet, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig. Römer 5, Vers 3, 4, das, glaube, das lesen wir jetzt nicht. Auch dort kommt von dem Ausharren vor, das standhafte Ausharren aber bewirkt Bewährung, Bewährung aber bewirkt Hoffnung und so weiter. Absolut verpflichtend, das standhafte Ausharren. Dann Römer 8, 25 lese ich noch. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir gar nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Weil wir eben im Glauben wandeln und noch nicht im Schauen. Und das bedingt, im Glauben wandeln heißt nichts anderes als Ausharren. Bleiben im Glauben, in der Überzeugung, dass das alles stimmt, was wir jetzt noch gar nicht sehen. Ihn sehen wir noch nicht, aber dass wir ihn sehen werden. Das ist so entscheidend, der Punkt vom Bleiben, vom Ausharren. Jawohl, ich lese noch weiter, Römer 15, Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und dann nennt Paulus Gott sogar den Gott des Ausharrens. Unser Gott ist der Gott des Ausharrens, des Hypomanä, des Darunterbleibens und des Trostes. Also da wird sogar Gott als der Gott des Ausharrens, ich glaube, das ist die einzige Stelle in der Schrift, so wie ich jetzt gerade weiß, wo Gott der Gott des Ausharrens genannt wird. Aber es zeigt, wie wichtig dieser Punkt ist, dass wir bleiben und ausharren, nicht abweichen von der Schrift, in seinem Wort bleiben, in ihm bleiben. Dann auch Römer 16, 19. Euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Weise zum Guten, in dieser Haltung sollen wir bleiben, unvermischt mit dem Bösen sollen wir bleiben. Uns fernhalten vom Bösen in jeder Gestalt. Erster Korinther 11, 2, dort steht auch, dass die Gläubigen den Paulus nachahmen sollen und bleiben sollen. 1. Korinther 15, 2 ist auch noch eine bezeichnende Stelle, die möchte ich auch noch lesen. 1. Korinther 15, 2, das ist ja die ersten 5 Verse dort vom Kapitel 15, 1. Korinther, ist ja die Kurzfassung des Evangeliums. Und da steht: Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Dass sich das Evangelium als unwahr bewahrheiten würde, meint Paulus das. Es ist nicht so ganz klar. Oder er meint, wenn ihr nicht festhaltet. Tatsache ist, ihr werdet gerettet, wenn ihr an dem Wort, an dem Evangelium festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es steht nicht ein Weil. Es gibt viele, die diese Lehre verwerfen und sagen, nein, einmal gerettet, immer gerettet. Und die machen all diese Konditionalstellen, da gibt es ja ganz viele, wenn, falls ihr mit dem Sinn eben bleibt. Die machen daraus ein Weil. Ja, die Echtgläubigen erweisen sich darin, dass sie diejenigen sind, die eben bleiben, weil sie eben bleiben sind. Aber das ist eine Veränderung der Schrift. Das ist ein Verstoß gegen Gottes Wort, wenn wir hier sagen würden, ihr werdet dadurch gerettet, weil ihr an dem Wort festhaltet. Es steht klar und deutlich, ein konditionales Wenn, falls ihr wirklich an dem Wort festhaltet. Dann Galater 3,10, das ist die Stelle von wegen dem Gesetz. Ja, jeder ist verflucht, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Jeder ist verflucht, der nicht im Wort Gottes bleibt und nicht einfach theoretisch bleibt, sondern um es zu tun. Auch das eine deutliche Verpflichtung, die wir haben, keine Option. Wenn wir wollen, können wir bleiben oder sonst können wir auch gewisse Dinge abändern. Nein, es geht darum, zu bleiben im Wort Gottes und es auch zu tun. Kolosser 1,23, auch wieder so eine eindrückliche Wenn-Falls-Stelle, Kolosser 1,23. Vorher steht, dass wir, die wir feindlich gesinnt waren, in bösen Werken waren, dass er uns jetzt versöhnt hat mit seinem Leib oder in dem Leib seines Fleisches durch seinen Tod und dass er uns heilig und tadellos und unvergabbar darstellt vor dem Angesicht Gottes. Falls, wenn, eige im Griechischen, ein starkes Konditionell, wenn ihr nämlich wirklich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Es ist nicht optional, es ist absolut verpflichtend, zu bleiben, um dem Herrn bis zum Ziel nachzufolgen. Auch da wieder nicht, weil ihr nämlich bleibt im Glauben, sondern falls ihr bleibt. Das ist nicht wegzudiskutieren, auch vom griechischen Urtext her. Hebräer 3,6, ich meine, der Hebräerbrief ist ja voll mit solchen Stellen. Ich möchte sie nur ganz kurz streifen. Hebräer 6, Christus aber ist als Sohn über sein eigenes Haus gesetzt. Der Vergleich ist mit Mose, der im ganzen Haus Gottes, wo er der Mittler war, treu war. Christus aber in seinem eigenen Haus ist er durch alles hindurch treu gewesen und sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir, das Haus Christi sind wir. Wir sind sein eigenes Haus. Hier wieder Ean Per, ein starkes Konditionell. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Der Anfang ist wichtig, aber entscheidend ist das Ende. Hebräer 3,14, es geht gleich weiter, denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Wieder das Ean Per, wenn wir wirklich die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Nicht weil wir, wenn wir, falls wir wirklich. Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, und das ist ja ganz entscheidend, dass wir uns dessen bewusst sind, wir können festhalten, weil wir einen großen, hohen Priester haben. Drum können wir festhalten. Nicht aus eigener Kraft, aber weil wir einen so großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, Homologia, an dem Zeugnis, an dem gleichen Sagen, wie Gott sagt, an seinem Wort festhalten. Kapitel 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit am Anfang festhaltet oder einmal festhaltet und dann ist gut. Nein, bis ans Ende festhaltet. Und ja, wir erahnen, was da für eine Zeitform gebraucht wird. Das ist natürlich der Durativ. Festhalten bis ans Ende. Dann geht es weiter im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wahrhaftig, unser Gott ist treu, uns auszurüsten, die Kraft zu geben, uns, dass wir festhalten können. Er hat alles getan, dass wir festhalten können. 10,36. Denn standhaftes Ausharren, wieder das Wort Hypomonä, standhaftes Ausharren tut euch Not. Die Epheser hatten das gehabt, das bezeugte er. Ich habe gesehen deine Werke, dein standhaftes Ausharren. Standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und 12,28 möchte ich auch noch lesen. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Nehmen wir uns das zum Vorbild, dass wir einander ermutigen sollen. Lasst uns festhalten. Das ist so wichtig, darum ist die Gemeinde so wichtig, die Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig anspornen, ermutigen können zum Festhalten. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn große Bedrängnis kommt, und es kommt immer näher die Bedrängnis und die Schwierigkeiten. Wir sehen es kommen. Lasst uns einander ermutigen, festzuhalten. Das sagt ja auch vorher noch die Stelle in Hebräer 10, dass wir aufeinander Acht geben sollen und uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Unsere Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als wir den Tag herannahen sehen. Diese Stelle ist so für uns geschrieben. Keine Generation von Christen hat je so deutlich den Tag herannahen sehen, wie wir das tun. Lasst uns einander ermahnen, aufeinander Acht geben, anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Gut, dann gäbe es noch viele Stellen, auch in den Johannesbriefen. Die könnt ihr sehr gerne zu Hause nachschlagen und lesen. Es ist gut, wenn man diese Stellen mal so zusammennimmt. Dann bekommt man ein Bild von dem, was unser Pflichtenheft ist, was Gott von uns erwartet. Wir verstehen dann auch die Zusagen an die Gemeinde in Ephesus, dass der sagt, ich habe gesehen, dass du das tust. Das ist sehr erfreulich zu lesen. Und gleichzeitig verstehen, es ist unser normales Pflichtenheft. Wir wollen noch den Punkt anschauen, Böse nicht ertragen. Der Herr hat gesehen, dass sie die Bösen nicht einfach ertragen. Da wollen wir lesen, Römer 16, Vers 17, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf diejenigen, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, Skandalon, quasi Fallstricke auslegen. Wir kennen das. Wir kennen solche Situationen. Trennungen bewirken und Fallstricke auslegen versuchen. Im Widerspruch oder entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Wir halten fest an der Lehre, die ich gelernt habe. Und ich habe die Lehre aus dem Wort Gottes gelernt. Und lehre sie immer Tag für Tag noch. Immer Neues kommt dazu, das der Herr uns zeigen möchte. Aber das Lehrbuch ist das Wort Gottes und keine Menschenmeinung. Sei der Mensch auch noch so hoch, habe er auch 3 oder 4 Statuen schon errichtet bekommen von den Menschen. Wie das große geistliche Führer gibt, die verstorben sind und sie haben 3 oder 4 Statuen ihnen aufgerichtet. Da ist unser Lehrbuch. Die Bibel und keine Menschenmeinung. Wir achten alle Brüder, die nach dem Wort Gottes auslegen und lehren. Aber unser Lehrbuch und unsere Richtschnur ist alleine das Wort Gottes. Viele Brüder haben sich in vielen Sachen getäuscht. Ich nehme mich nicht aus. Aber wir wollen darauf vertrauen, dass der Herr uns weiterführt, tiefer in die Schrift führt und uns korrigieren lassen. Einen Geist der Korrigierbarkeit möchte ich haben, der Bußfertigkeit auch. Das ist so entscheidend wichtig. Und wir sollen auf solche achten, welche Trennungen und Ereignisse bewirken. Und dann steht am Schluss, und meidet sie. Das ist ein Auftrag, das ist ein Gebot, das ist keine Option, das ist eine Verpflichtung. Meidet sie. Klar und deutlich. Ich kann euch sagen, das ist eines der am meisten missachteten Gebote heute in der Christenheit. Weil es ist nicht politisch korrekt, andere aufgrund von Fehllehren, von Irrlehren zu meiden. Es ist nicht politisch korrekt, sondern man verbrüdert sich mit allen. Seien es jetzt die Mormonen oder die Adventisten, es spielt keine Rolle. Kommt, lasst uns doch, dass wir die Welt erobern als Christen. Das zerstört das wahre Christentum. Nichts wie das zerstört das wahre Christentum. Sich nicht an das halten, was hier steht. Die falschen Lehren, die falschen Lehrer zu meiden, wenn sie noch so lieb uns erscheinen. Es ist ein Gebot. Wir haben keine Option, wir können nicht einfach sagen, ja, da mache ich jetzt eine Ausnahme. Dann geht es weiter in 1. Korinther 5, Vers 11. Vorher sagt Paulus, nicht, dass wir die Menschen dieser Welt meiden sollen, alle Sünder, die Unzüchtigen, die Habsüchtigen und Räuber und Götzendiener. Nicht das ist gemeint, sonst müssten wir ja aus der Welt hinausgehen. Nein, es ist gemeint in der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde ist das Thema Gemeindezucht auch. Da, sagte er, habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Gehört zu dieser Gruppe der am meisten missachteten Gebote Jesu. In der Christenheit, ich lehre von den Christen, die sagen, wir sind wahre Christen, wir glauben an die Bibel. Das ist unsere Richtschnur. Kapitel 1. Korinther 15, Vers 33, auch ein bekannter Vers. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mit wem haben wir Umgang? Ist der Hintergrund dieses Verses. Mit wem essen wir? Das bedeutet, haben wir enge Gemeinschaft. Also man könnte auch übersetzen, schlechte Beziehungen verderben eine gute Gesinnung. Früher oder später. Auch das ist nicht optional, dass wir es besser wissen und sagen, ja, ich kann aufpassen, ich kann mich in Acht nehmen, dass ich nicht verdorben werde in meiner Gesinnung. Die Schrift sagt, es ist so, es wird so sein. Wer sind wir, dass wir Gott korrigieren wollen und sagen, wir machen für uns diese und diese Ausnahme. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, schlechte Beziehungen verderben eine gute Gesinnung. Ein ganz starker, deutlicher Vers, den ich kaum je gehört habe, dass er ausgelegt wird. Dann 1. Epheser 5,11. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, steht in Vers 10. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Wir haben natürlich nicht gemeint ist mit irgendwelchen Sachen, die finster sind, sondern es sind schlussendlich die Menschen gemeint, die damit umgehen. Mit denen sollen wir keinen Umgang haben, wir sollen sie keine Gemeinschaft haben, wir sollen sie, was dahinter steht, die Werke viel mehr aufdecken. Auch das ein schwer missachtetes Gebot. Lieber alles zudecken. Und wenn wir wissen, da ist wirklich ein Problem, ein geistliches Problem bei diesen Leuten und bei diesen Menschen, wir decken es zu. Und die Schrift ermahnt uns zum genauen Gegenteil. Das heißt nicht, dass wir jemanden irgendwie bloßstellen, aber wir haben die Verpflichtung, ihm oder ihnen zu sagen, was wir verstehen aus dem Wort Gottes, sie zu korrigieren, zu ermahnen. Was sie damit machen, ist nicht unsere Verantwortung, aber es ist unsere Verpflichtung zu warnen. Denken wir an den Wächter aus Hesekiel 3, Hesekiel 18, Hesekiel 33. Wehe, wir tun es nicht. Wir warnen nicht. Das Blut derjenigen, die gerichtet werden, ist auf unserem Kopf, sagt die Schrift. Dann 1. Thessalonicher 5, 22, ganz ein kurzer Vers, habe ich auch schon zitiert. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Könnten wir viel darüber sagen, was ist denn jegliche Gestalt? Es lohnt sich darüber nachzudenken, was da alles dazu gehören könnte. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. 2. Thessalonicher 3. Da lese ich Vers 6 und 3 und 14. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder, beachten wir, es ist Bruder genannt hier, von jedem Bruder zurückziehen, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, das heißt nicht nach der Schrift, nicht nach der Bibel, der irgendwo abweicht davon, die er von uns empfangen hat. Vers 14, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und hat keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zu Recht als einen Bruder. Das ist eben genau die Hesekiel Kapitel 3, 18, 33. Warnt ihn. Und dann ist die Chance gut, dass er umkehrt. Und dann habt ihr eine Seele gewonnen, sagt uns Jakobusbrief. Und hier steht, weist ihn zurecht als einen Bruder. Das ist ja das, nicht nur das ermutigen, ermahnen, Parakaleo gemeint, sondern das Noteteo, das stelle ich mir immer so ganz bildhaft vor, schüttelt ihn durch. Hey Bruder, schau mal, was du machst. Packen, durchschütteln, zur Besinnung bringen. Das ist ein sehr starkes Verb für ermahnen oder zurechtweisen. Noteteo, also von die Gesinnung herausfordern von jemandem. Dann haben wir noch 2. Timotheus 3, Vers 5. Diese Aufzählung von den letzten Tagen, wie es sein wird, also von unseren Tagen mit anderen Worten, wie die Menschen sein, wie die, auch die Gläubigen sein werden. Das sind ja nicht einfach die Ungläubigen gemeint, sondern die religiösen Menschen. Sie haben einen Schein, einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Klar und deutlich, von solchen wende dich ab. Sie verleugnen die Kraft der Gottesfurcht. Was ist denn das? Das ist die Kraft des Kreuzes, die heute so verloren gegangen ist in der Christenheit. Die Kraft des Kreuzes, die eben das Kreuz auf sich nimmt, die sich selbst verleugnet, die sich die sein ganzes Ego aufzugeben bereit ist. Das ist die Kraft der Gottesfurcht, wo Bereitschaft da ist, zerbrochen und zu Kapitulation zu kommen, zerbrochen zu werden. Unser Ego muss zerbrochen werden. Wir müssen unsere Schwäche erkennen, damit die Kraft Gottes in uns mächtig wird. Titus 3,10, dann sind wir schon bald durch. Es ist auch die Zeit um, noch diese letzten drei Versen. Titus 3,10, einen sektiererischen Menschen, man könnte auch übersetzen, einen Spaltung verursachenden Menschen, weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt. Ein klares Gebot in der Umsetzung, eine riesengroße Herausforderung manchmal. 2. Petrus 2, Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich, also so hintenherum, heimlich verderbliche Parteiungen oder Irrlehren oder Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Klare Anweisungen, wie wir uns solchen Menschen gegenüber verhalten sollen. Im Kapitel 3, Vers 3 steht noch: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage, also wir sind wieder ganz direkt angesprochen, am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Und von denen eben sagt er, dass wir uns von ihnen abwenden sollen. Dann noch zum Schluss 2. Johannes 9, Verse 9 bis 11. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Typische Johannes-Aussage, das gefällt mir so sehr am Apostel Johannes. Klar und deutlich, fadengerade, ohne politische Korrektheit. Einfach ganz schwarz oder weiß. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nicht mit dieser Lehre eins geht, könnten wir sagen, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Darum ist es so verderblich, so zerstörerisch, dass diese klaren Gebote der Schrift des Herrn heute so locker mit Füßen getreten werden. Die Menschen nehmen teil an den bösen Werken, sagt die Schrift. Das erschüttert mich immer wieder und es braucht viel Weisheit zum das richtig erkennen. Was sind diese Punkte? Und das war in der Gemeinde in Ephesus so gut praktiziert offenbar. Sie haben die Bösen erkannt und haben sie eben nicht ertragen, haben richtig reagiert. Man kann auch falsch reagieren. Man kann auch Leute falsch verurteilen. Wehe uns. Da bitte ich immer wieder um Bewahrung und um Schutz und auch um Führung, dass wir, und was ist entscheidend, dass wir richtig handeln, dass ein gesundes, ein gutes, ein trainiertes geistliches Unterscheidungsvermögen. Das ist ja das, wo der Hebräerbrief so eindringlich sagt, ihr habt es wieder nötig, Milch zu nehmen, anstatt dass ihr bereits Lehrer wäret, weil ihr durch die Anwendung, durch das Training, Gymnazo ist dort gebraucht, geübte Sinne habt, eben zu einem guten geistlichen Unterscheidungsvermögen. Das kommt nicht von heute auf morgen, das kommt, und gerade junge Christen müssen sich sehr in Acht nehmen, wie sie denken, wie sie reden, wie schnell sie urteilen oder so. Es braucht viel Reife und Weisheit, ein gesundes, biblisches, geistliches Unterscheidungsvermögen. Ja, wir möchten da dann weitermachen, das letzte Mal. Ich möchte noch einfach das einmal betonen. Alle aufgezählten Werke von Ephesus gehören zum regulären Pflichtenheft eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin Jesu Christi, beziehungsweise einer echten Gemeinde Jesu Christi. Das, denke ich, haben wir jetzt verstanden aus diesen Stellen, wie eindringlich, wie oft diese Punkte, die gelobt werden von Ephesus, als normale Pflicht der Gläubigen dargestellt wird. Und möge unser Gott uns Gnade geben, dass wir darin wachsen und zunehmen können, in all den Punkten, dass wir auch wie Ephesus sein können, die diese Punkte so ernst genommen haben, dass der Herr uns auch dafür einmal das gleiche Zeugnis ausstellen kann wie Ephesus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so deutlich niederschreiben ließest, was dein Wille, was dein Gebot ist. Wir danken dir auch, dass du uns ausrüstest mit deiner Kraft zur Nachfolge, dass du uns ausrüstest mit den Werken, die du vorbereitet hast, dass wir sie tun sollen, Herr. Ich danke dir auch, dass wir bleiben dürfen in dir. Es ist nicht ein Muss, es ist ein unbeschreibliches Vorrecht, dass wir bleiben dürfen bei dir. Wie wäre es, wenn das plötzlich aufgehoben wäre? Wir müssten dich verlassen. Wie schrecklich der Gedanke. Herr, wir danken dir, dass wir bleiben dürfen bei dir. Stärke du jedes Einzelne und ja, sprich du weiter durch dein Wort zu unseren Herzen. Zeige mir, wo ich das nicht eingehalten habe, wo ich daneben getreten bin, Herr. Offenbare du uns, dass wir sehen, wo, dass wir als Gemeinde Dinge auch anders machen können oder wo wir mit zu wenig Eifer deine Sache verfolgen, Herr. Hilf du uns, dass wir die richtigen Prioritäten setzen, dass wir ja nicht nachlassen, dass wir bereit sind, unser Leben hinzugeben, unsere Zeit, unsere Prioritäten dir hinzugeben. Ich danke dir, treuer Herr, für deine Gnade und Treue. Segne du ein jedes, auch diejenigen, die nicht da sind. Stärke du, rüste du aus mit Freude und Zuversicht auf das, wo wir als Christen zugehen dürfen, in dieser Zeit jetzt. Und komme bald, Herr Jesus. Amen.